Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
59. In dieser Folge von Überpop sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Captain Marvel, den inzwischen wohl schon 21. Film im Marvel Cinematic Universe. Ab ungefähr 5 bis 10 Minuten spätestens, ich sag's nochmal, im Gespräch, nehmen wir keine Rücksicht mehr auf Spoiler und besprechen den Film in seiner vollen Handlung. Jetzt geht's los. Also du hast Captain Marvel auch am ersten Wochenende gesehen, in einer tagsüber-nachmittagsvorstellung.
Genau. Es ging sogar, also es waren einige Kinder drin, aber nicht zu viele.
Hast du auf Deutsch gesehen?
Ich habe ihn tatsächlich auch auf Deutsch gesehen. Fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, ich gucke mir nochmal auf Englisch an. Das war echt so eine spontane Entscheidung. So schlechtes Wetter und Langeweile. Da habe ich gesagt, komm, da gehe ich jetzt einfach hier in die Neukölln-Arkaden. Ist ja direkt bei mir um die Ecke. Und habe jetzt nicht, ich glaube, für die englische Aufführung hätte ich dann zum Potsdamer Platz fahren müssen. Da hatte ich irgendwie einfach keinen Bock drauf. Aber so wie es aussieht, werde ich mit Freunden wahrscheinlich nochmal am Freitag reingehen. Mhm. Und dann mit Sicherheit die englische Version.
Ja, also als ich im Goldenen Handschuh war, habe ich den Trailer gesehen nochmal auf Deutsch. Und Ich fand es ehrlich gesagt, ich werde aber auch immer versnobter, ich fand es quasi unerträglich. Also, ja. Mittlerweile hat man Samuel L. Jackson oft genug gesehen, dass man weiß, wie seine Stimme klingt. Und wenn man seine deutsche Synchro-Stimme hört, da rollen sich bei mir irgendwie einfach die Fußnägel auf. Mhm. Oder,
wobei, ich finde, er hat schon eine coole Synchro-Stimme. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gehört. Die habe ich das letzte Mal, glaube ich, gehört. Oder überhaupt bei Pulp Fiction, da ist sie mir, weil ich das den sehr oft auf Deutsch halt gesehen habe und erst sehr spät auf Englisch. Und die ist ja so ein bisschen kehlig, so ein bisschen cool irgendwie. Aber man merkt trotzdem, dass es halt einfach nicht so richtig passt. Klar, so Synchronisation ist immer blöd. So. Aber hast du das Gefühl, dass es viele Jokes gab, die man, oder irgendwie so Anspielungen, die dann auch verloren gegangen sind? Weil ich habe gedacht, so, okay, für die Informationsvergabe reicht es, wenn ich den auf Deutsch gucke, weil es geht ja mehr um die Bilder und um die Action und um die das große Kino so, ne?
Ja, schon. Also ich würde jetzt auch sagen, grundsätzlich würde ich mir so einen Film wie Captain Marvel eher noch auf Deutsch angucken als jetzt sowas wie Weiß.
Ja,
das definitiv. Ist ganz entscheidend, ne? Also aber grundsätzlich, es mag ja auch Leute geben, die sind ja die das überbewertet finden oder für ja, halt wie gesagt, so Snobismus, aber ich gucke einfach lieber Sachen im Original. Wenn es irgendwie geht, gucke ich auch selbst anderes europäisches Kino auch gerne, also auch Roma zum Beispiel, hat mich gefreut, dass der Film nicht synchronisiert worden ist auf Netflix, der jetzt nicht europäisch war, aber eben auf Spanisch. Das ist einfach ein anderer Klang und du hörst auch, also ich meine, auch klar, auch Hollywood-Filme haben oft ADR, also ich glaube, es heißt Additionally, nee, irgendwie sowas, aber irgendwie Dialogue Recorded, irgendwie sowas, das ist der drüber gesprochene Overdub, den man teilweise macht, um irgendwelche Sachen einzufüllen, die so nicht gedreht worden sind oder einfach, weil man den Ton nicht synchron aufgenommen hat, je nach Szene. Und das gibt's auch, aber das hört sich einfach anders an, wenn Ton in einem Studio aufgenommen worden ist oder wenn ein Schauspieler während der Performance das auch so gesagt hat und der gerade rennt und außer Atem ist. Synchronsprecher sind auch Schauspieler und die leisten auch was, um nahe zu kommen, aber es ist einfach immer ein Level entfernt, so. Also
also ich finde auch, das muss ja auch gar nicht snobistisch aufgefasst werden. Ich finde es ist einfach störend, wenn man merkt, und das ist jetzt bei Captain Marvel zum Beispiel, das kleine Mädchen, ist, glaube ich, auch vor allem bei Kindern immer so, dass einfach die Mundbewegungen überhaupt nicht passen. Da irritiert es total einfach, wenn man dann irgendwie auf Deutsch irgendwas hört. Und oft genug gibt es ja auch sonst, dass einfach die Satzlänge anders ist, dass es irgendwie auch schlechte Abstimmungen so zwischen Lippenbewegung und Ton gibt. Also das ist alles, liegt alles auf der Hand.
Ja, dass das nicht, das nicht Übersetzungs- gut
ist und nicht kein Zustand, wie er sein sollte, ist. Allein das spricht dafür, dass man eher im Original gucken sollte.
Ja, die Übersetzungsindustrie ist, glaube ich, auch. Also ich weiß ja, dass das im Literaturbetrieb, glaube ich, ein ziemliches Problem ist, dass da ja auch die Fristen enorm kurz sind, weil Bücher immer öfter, immer schneller und zeitnah beieinander erscheinen und die werden tendenziell schlecht bezahlt. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie es beim Film ist, aber ich vermute, dass da auch früher weniger Zeitdruck herrschte, um einen Film zu übersetzen. Also es gibt, ein Film ist, ich vermute, deutlich früher fertig, als er im Kino tatsächlich läuft. So dass das auch jetzt kein so ein Riesenproblem ist bei solchen Blockbustern, die weltweit zeitgleich anlaufen, den ordentlich zu übersetzen. Aber wenn du ein Buch von Englisch auf Deutsch übersetzt, dann wird es, ich glaube, 10-20% hat es mehr Seiten. Also weil einfach die deutsche Sprache in vor allem geschriebener Form länger ist. Das heißt, es muss eigentlich immer was verloren gehen, wenn jemand, wenn man synchronisiert, einfach weil
die, ja, logisch. Mhm.
Ja, man auf Deutsch was anderes sagt. Ja, und oder aber, wenn sie mehr sagen, dann passen die Mundbewegungen nicht. Ja, aber das ist aber auch antrainiert, weil wenn du es nicht anders gewöhnt bist und du überfordert damit bist, dass jemand eine andere, also ich muss auch sagen, ich muss ja gestehen, dass ich mir mit asiatischem Kino zum Beispiel eher schwer tue, das im Original zu schauen. Aber wenn, also Italienisch, Französisch, Spanisch, das sind alles Sprachen, wo ich mir denke, okay, da habe ich so ein Grundverständnis für, selbst wenn ich sie nicht unbedingt kann, dass ich das mir gerne anhöre. Aber gut, ich kenne jetzt auch, ja, also ich habe jetzt noch nicht so allzu viel asiatisches Kino im Original gesehen, muss ich gestehen. Mhm. Naja, aber
Das war ein Exkurs.
Ja, genau. Kleiner Exkurs zum Thema Synchronisierung, Film im Original. Ja, nein, jeder wie er mag. Captain Marvel, mir ist jetzt nichts eingefallen, aber das fällt mir eher auf, wenn ich den Film auf Deutsch höre oder sehe und dann merke, oh, der Gag hat jetzt nicht funktioniert, weil das müsste im Englischen das gewesen sein. Wenn man dann so in Anführungsstrichen den Gag rückübersetzt.
Ich glaube, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Kann sein, dass es das bei Captain Marvel auch an ein, zwei Stellen gab, wo man gedacht hat, okay, das war jetzt irgendwie ein Joke, der halt einfach überhaupt nicht übertragen werden konnte, ja, und der einfach nicht funktioniert.
Ich überlege gerade, aber kommen wir mal zur entscheidenden Frage. Wie hat dir denn der Film gefallen?
Sagen wir mal so, also ich war am Anfang er hat mir eigentlich immer besser gefallen, sagen wir mal so, genau. Am okay. Anfang fand ich ihn ein bisschen zu überladen. Und auch so von der Optik her, also hat es mich einfach nicht so richtig abgeholt, dieses ganze Spacige und im Weltraum und so. Sobald es auf die Erde gewechselt ist, fand ich es geil.
Ja.
Oder zunehmend geil. Und dann war es sogar so, um es jetzt so ganz kurz zu den Bogen zu schlagen, dass am Ende ich mir fast gewünscht hätte, dass es noch weitergeht. Also in dem Setting, weil das ja das ein Film ist, der sich kontinuierlich immer weiterentwickelt, so, ne? Und dass am Schluss so in dem Stadium, in dem der Film dann ist, da hätte ich noch gerne dann noch mehr gesehen.
Okay. Ja, ich glaube, ich kann ungefähr verstehen, was du meinst. Und ich würde sagen, wir gehen da vielleicht gleich ein bisschen mehr auf ein, wenn wir in die Spoiler-Section kommen. Also, wenn diese Folge rauskommt, ist der Film schon fast einen Monat draußen. Insofern können wir dann, glaube ich, den Großteil der Folge ohne Rücksicht auf Verluste spoilen. Aber ja. Ich muss sagen, meine Erwartungen an den Film waren mittel bis hoch. Dann hat es der Film, und das ist ein Phänomen, das ich immer noch nicht so hundertprozentig durchschaut habe, weil ich mich noch nicht ausreichend damit habe beschäftigen können. Aber er hat einerseits auf YouTube, also einige Leute, deren Rezensionen ich mir gerne anhöre oder sehe, haben dem Film durchwachsenes Feedback gegeben. Und er hat vor allen Dingen auf Rotten Tomatoes ungeheure schlechte User-Bewertungen bekommen. Und da gibt's einerseits die Verschwörungstheorie, dass das so eine Trollarmee sei, die den Film schon bevor er überhaupt rauskam, verreißen wollte. Wobei allerdings der Film in Deutschland auch schon etwas früher lief als in Amerika. Aber es gab tatsächlich so einen Backlash, der vergleichbar war mit dem vermutlich wirklich schlechten Ghostbusters Film von 2016, den ich bis heute nicht angeguckt habe. Dass man jetzt hier auch ein Stück weit versucht, das so zu inszenieren, wer den Film doof findet, ist automatisch sexistisch. Und der Film hätte so eine politische Agenda. Und all das habe ich beim Ansehen des Films nicht gedacht. Und ich habe gedacht, er könnte besser sein, er könnte runder sein, die Charaktere könnten klarere Motivationen haben. Aber das ist trotzdem ein Marvel-Film und auch ein Weltraum-Abenteuer zur einen Hälfte und halt eben einfach ein Superheldenfilm zur anderen Hälfte mit einem lustigen 90er-Jahre-Setting, das einfach Spaß gemacht hat von vorne bis hinten. Also und dann auch zwischendurch ein paar Wendungen nimmt, die ich so nicht hab kommen sehen.
Ja, also bei diesem Punkt da schlechte Bewertungen und so, habe ich auch ein bisschen mitbekommen, dass es auch irgendwie kritische Stimmen gibt oder auch so bisschen so diese Nerds, männlichen Nerds, die dann so sagen, ja, das ist doch irgendwie so, Social Justice-Dings oder irgendwie, oder halt irgendwie total so Propaganda, das konnte ich überhaupt nicht so richtig nachvollziehen. Auch, dass der Film, ich meine, der hat ein eigenes Tempo, schon, ich finde, da hat sich zwischenzeitlich schon viel Zeit gelassen. So die Verteilung Action und Exposition und so, da könnte man drüber diskutieren. Aber also ich habe mich jetzt nicht irgendwie brainwashed gefühlt in irgendeiner Form, ist glaube ich einfach so diese Gruppe, die sich von einer weiblichen Superheldin einfach grundsätzlich angegriffen fühlt.
Ja, sowas nicht. Auch, aber und da wirklich, da kommt so ein ganzer, der ganze externe Diskurs kommt da mit rein. Es liegt wohl auch mit ein bisschen an Brie Larson. Also ich muss sagen, ich mag die selber sehr gerne. Ich habe das Gefühl, die hat in dem Film ein bisschen nicht genug zu tun gehabt, so für das, was sie eigentlich kann. Und das wird aber auch mit zunehmen, je weiter man in den Film reinkommt, desto mehr, desto interessanter wird es, was sie machen kann. Die ist wohl in Interviews und es gibt so einen Clip, wo sie eine Rede hält, ich weiß nicht, bei was von der Preisverleihung das ist, wo es darum geht, dass so viele Filmkritiker 40-year-old white dudes sein. Und aber ein guter Filmkritiker kann einen Film auch sagen, einen Film auch objektiv bewerten, wenn er nicht für ihn gemacht ist. Und ich muss sagen, ich gehe stark auf die 40 zu und ich bin ein weißer Dude. Mir hat der Film gefallen. Captain Marvel, über die Figur kannte ich vorher nicht, wusste ich nicht viel. Insbesondere jetzt in der, also weder in anderen Ausprägungen noch in dieser Version. Also die Figur Carol Danvers ist in den Comics zuerst Miss Marvel und wird dann zu Captain Marvel, als Captain Marvel stirbt. Und jetzt gibt's auch eine neue Miss Marvel. Und
Das ist aber auch noch ein guter Punkt. Also da können wir jetzt auch ein bisschen, glaube ich, inhaltlicher dann noch sprechen. Weil ich bin ja da eigentlich sehr, sehr fern von diesem ganzen Marvel-Universe. Ich muss mir das bei jedem Film, den ich sehe, immer wieder so ein bisschen auf Wikipedia zusammensuchen, wer ist jetzt wer, was ist jetzt was, wo kam der jetzt her und so und wie hängt alles immer mehr zusammen. Und auch so als relativ Außenstehender hat es mir dann zunehmend gut gefallen, auch so als der Film zu Ende war, einfach zu wissen, so welche Position der in dem Universum jetzt quasi einnimmt. Und das ist halt, glaube ich, auch für jemanden, der nicht so viel Ahnung davon hat, dann zu wissen, okay, das ist jetzt so eigentlich die Vorgeschichte so mit Nick Fury, wie es dazu kommt, dass er diese Avengers überhaupt zusammenstellt. Und man lernt einfach auch Nick Fury, einen viel jüngeren Nick Fury dann ja kennen. Und also es setzt so eine schöne Basis auch nochmal für alles. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen.
Was ich dem Film definitiv zugute halten muss, ist, wie gut der auch funktioniert, wenn man vorher noch gar nichts anderes gesehen hat. Den kannst du dir anschauen, wenn du keinen einzigen Marvel-Film gesehen hast. Ja. Und Das ja. ist jetzt der, als zweiter Film nach nach Infinity War und der letzte Film vor Endgame ist das, finde ich, gut.
Es ist wie so ein Neustart auch ein bisschen, ne? Wie vielleicht, also so, irgendwie so Reboot-mäßig, keine Ahnung.
Ja. kurz noch, was jetzt so das in Marvel-Universum drin sein angeht. Ich war mit zwei Freunden, mit denen ich immer in Stefan und André, die hast du ja beim Junggesellenabschied kennengelernt. Mhm. Und der André, dessen Bruder ist der Patrick, der den Black Dog mit betreibt. Der war auch mit. Also der war, weil der André Geburtstag hatte, war der hier in Bonn zu Besuch und wir waren zu viert in dem Film. Und Patrick meinte vorher noch, oh, das wird jetzt bestimmt der Film, der die Brücke schlägt und schon halb die Fortsetzung zu Infinity War ist. Und da habe ich mir gedacht, so, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute eher, dass das so eine abgeschlossene Geschichte ist und am Schluss in der After-Credits-Scene oder so wird es dann einen Bezug geben auf die Avengers und das war's dann. So, und jetzt fangen wir an zu spoilen.
Aber das ist ja auch interessant, weil das, ich habe auch immer wieder drüber nachgedacht, eben weil ich mich nicht so auskenne, wenn man jetzt drin ist in dem Universum so ein bisschen, wie viel weiß man denn schon vorher und wie viel macht der Film völlig neu, so fügt der Film neu hinzu? Also offenbar ist es ja dann, wie du jetzt gesagt hast, so, dass man, wenn man sich auskennt, aber den Film noch nicht kennt, könnte es theoretisch verschiedene Möglichkeiten geben, diese Figur einzuführen.
Ja, aber hauptsächlich nur, weil, und das ist jetzt, da geht es wirklich schon so in das Meta, in den Metakram. Also der Film hat so ein paar Sachen, die so Fans, so Prequelitis und Fanservice sind. Der einzige Bezug, dass man jetzt, den man hat, weswegen das mit Avengers überhaupt zusammenhängt, ist, es gibt eine After-Credit-Szene in Avengers Infinity War. Und zwar die Szene, in der Nick Fury vaporisiert wird oder zu Staub zerfällt. Da betätigt ihr doch so einen alten Pager und dann kommt.
Da paged er Captain Marvel.
Richtig, ja. Genau. Und das wird dann hier aber auch erst aufgegriffen in der After-Credit-Szene. Und wobei dann aber diese ganze Vorgeschichte gelegt wird. Aber das ist so eigentlich die einzige Verbindung jetzt dazu. Und ich wusste auch schon, dass Captain Marvel in ihren Kräften so nahezu Superman-mäßig überlegen ist. Also, was grundsätzlich eigentlich ein bisschen problematisch ist, finde ich, wenn ein Superheld wenig Schwäche hat. Aber ja, und ansonsten hat der Film eher so Querverbindungen und Querverweise gehabt. Also, er hängt auch ein bisschen mit den Guardians of the Galaxy zusammen. Aber auch wirklich nur so, dass wenn man die Filme gesehen hat und sich an die Figuren erkennen kann, wiedererkennt, weiß man, oh, das ist doch der so und so.
Naja, ich meine, es ist der erste nicht Guardians of the Galaxy Film, wo diese ganze Kree und Skrull-Geschichte vorkommt.
Richtig, ne? Genau. Und wobei die Skrull bisher noch gar nicht vorkamen. Nur die Kree und aber auch nur in, hauptsächlich in der Figur von Ronan the Accuser. Der eben der Hauptbösewicht in Guardians of the Galaxy ist. Und einer von dessen Henchmen in Guardians of the Galaxy ist, Schlag mich tot, ich weiß nicht, wie die Figur heißt, der Darsteller heißt Jimon Onsu, der ist ein französischer Darsteller, der ist ein Schwarzer, der ist hier auch einer in diesem Team zusammen mit Vias alias Captain Marvel.
Der so blaue, leuchtende Augen hat, ne?
Genau. Der spielt Korath the Pursuer in Guardians of the Galaxy und in Captain Marvel. Und eben dann, ja, und ansonsten hast du halt eben Nick Fury, hochinteressant finde ich, Samuel Jackson in dieser computergenerierten Verjüngung. Das ist mir überhaupt negativ aufgefallen. Ich finde, das ist so faszinierend. Also,
schon irre.
Also erstens,
der ist ja auch schon, der ist schon 70, oder?
Der ist 70, genau. Gut, dazu muss man auch sagen, dass Samuel L. Jackson wahrscheinlich gar nicht so viel Verjüngung braucht, meiner Meinung nach, um als jünger durchzugehen, als er ist. Gibt ja auf Englisch die Redewendung Black don't crack. Also als Schwarzer kriegst du keine Falten. Und Aber er hat halt eben volles Haar und er hat eben als Nick, und er hat außerdem als Nick Fury noch beide Augen. Und das ist so ein Fanservice-Prequel-Ding, was die durchgehend, was sie so als Running Gag drin haben, und das kann man drüber streiten, wie gut das ist, dass er ständig irgendwas mit dem Auge hat und die Leute fragen, oh, geht's denn im Auge gut? Und dann am Schluss ist es die Katze, in Anführungsstrichen, die ihm das Auge wohl ausgekratzt hat. Ja. Das, ja, der Twist, also dass die, also ich muss sagen, das ganze Setup war auch ein bisschen schwierig reinzukommen, also dass der Film wirklich direkt anfängt mit, das ist Viers und die ist eine Soldatin sozusagen in dieser Star Force, der Kree, und die ist in diesen Konflikt verwickelt. Ich finde, der Film könnte da mehr draus machen aus dieser ganzen Geschichte mit diese, also ich finde, das ist eine, also da habe ich schon fast erwartet, oh, geht der Film jetzt in so eine Totalitarismus-Geschichte rein, weil die Art und Weise, wie dieses Kree Empire dargestellt worden ist und die diese unbekannte Bedrohung oder diese Phantombedrohung der Skrull, das fand ich interessant, weil das ist eine ideale Rechtfertigung für ein faschistisches System, wo alle immer verdächtig sind, weißt du, weil jeder könnte ein Doppelgänger sein, jeder könnte ein Formwandler sein, der in Wirklichkeit ein Feind ist, der unser System zersetzen will. Da habe ich gedacht, so, oh, hochinteressant. Und erst als ich da nicht mehr dran gedacht habe, kam es ein bisschen so, also dass die Skrull in dem Film gar nicht die Bösen sind, sondern eigentlich John Rock.
Das ist ein bisschen eine Erleichterung, ne? Ich war auch am Anfang so, diese perfekte Welt, in der sie aufwacht und so, ich war da irgendwie von Anfang an so misstrauisch. So, das ist alles so, haben alle irgendwie irgendwelche Superkräfte, sind alle so Elite-Leute und Star, Starfighter.
Star Force,
also dass da irgendwie was faul ist, das habe ich mir schon irgendwie gedacht, so, und dann wird dieser Verdacht halt bestätigt, ne?
Ja.
Das ist eigentlich ganz gut, dass da, weil das haben sie schon so angelegt, so. Mich hat aber also auch dieser sehr plötzliche Anfang ist halt das eine, und dann auch das sie wird ja dann gefangen genommen, wird irgendwie so, naja, quasi gefoltert oder so halt, werden die Gedanken ausgelesen, und dann dieses Ganze, was da passiert, dass sie dann diese Flashbacks hat und so, das fand ich irgendwie total kryptisch. Also da habe ich nicht durchgeblickt.
Naja, der Film versucht.
Ja, das wird ja erklärt dann natürlich so, man versteht es, aber es ist irgendwie nicht so, das fand ich nicht so gelungen einfach.
Ja, der Film möchte eben die Origin-Story unterschlagen. Also er versucht, wie man auf Englisch sagt, to have his cake and eat it too. Also zwei Sachen zu tun, die eigentlich gegenseitig ausschließen. Nämlich, dass sie diese Origin-Story erzählen und auch wieder nicht. Und die Figur, das Problem ist einfach, dass sie unter Gedächtnisverlust leidet und dass sie nicht weiß, was passiert ist. Und ich wusste zumindest so viel, dass sie eine Kampfpilotin von der Erde ist. Das wurde im Trailer auch ja schon, die paar Erinnerungsfetzen, die sie hat, wurden ja im Trailer schon zusammengeschnitten. Und da hatte man fast den Eindruck, es könnte eine geradlinigere Geschichte sein. Und ich muss sagen, einerseits bin ich dankbar, dass sie nicht, das haben sie nämlich versucht zu vermeiden, die Origin-Story so zu erzählen. Ich bin Carol Danvers, ich bin Pilotin, das und das passiert, dann werde ich zum Superhelden, und dann dauert es eine Stunde, bis der eigentliche Superheldenfilm anfängt.
Den
das wollten sie
aus dem
nicht.
Weg, so.
Ja, aber sie hätten das Ganze auch schnell durch. Ja, aber ich muss sagen, es ist entscheidend, dass man als Zuschauer auch ein bisschen so hinters Licht geführt wird, um auch ein Stück weit die Identifikation zu haben mit der Figur, die selbst hinters Licht geführt worden ist. Weil das ist ja so der Twist dann auch, dass die Jude Law-Figur und das ganze Kree-Brimborium, die haben sie ihr falsche Tatsachen vorgespielt. Und also auf Englisch gibt es den Begriff des Gaslighting. Hinters Licht.
Da ist schon was dran.
Da
ist schon was dran.
Mit dem
Zuschauer wird dasselbe gemacht, wie, also es wird so, ist es ein bisschen so eine Spiegelbewegung. Ich war trotzdem halt nicht so gelungen, einfach, weil es auf die Art und Weise, wie halt dann diese Fetzen kommen und dann, also ich habe auch am Anfang, ich habe es einfach filmisch von der Erzählung her auch nicht so richtig verstanden. Ist das jetzt irgendwie eine neue Szene? ach nee, sie hängt ja da kopfüber und das sind halt so Gedächtnisgeschichten. Oder ist es ein Rückblick? Es hätte ja auch, am Anfang hätten wir auch denken können, okay, sie machen jetzt so einen Rückgriff und erzählen irgendwas und dass sie sich nicht daran erinnert und irgendwie mit diese Fetzen so auf sie einstürmen. So. Das fand ich ein bisschen schwer zu, also das, man versteht es irgendwann, aber ich habe es auf Anhieb nicht so richtig verstanden.
Okay, aber das ist, also ich finde schon, dass das relativ klar so, das gibt ein Setup dafür, da es diese Szene gibt, wo sie zu dieser Supreme Intelligence geht, mit der sie dann spricht und diese künstliche Intelligenz nimmt, die nimmt die Figur an von einer Person oder etwas, das einem wichtig ist. Und sie sieht da eben Annette Bening, die Figur gespielt von Annette Bening, und sie weiß überhaupt nicht, wer das ist. Und dann wird aber in der Erinnerung, taucht sie dann wieder auf und dann merkt man schon, okay, da gibt's zwar sowas, eine Vorgeschichte, und dann fragt man sich eben, was ist mit der, wer ist das? Und ich habe erwartet, dass, also Marvel ist in den Comics der erste Captain Marvel, der vorherige, und das ist auch ein Außerirdischer, der ist ein Kree. Und der gibt in den Comics, also der stirbt und dabei bekommt dann Carol Danvers seine Kräfte. Und ich glaube, die sind sogar ein Paar, ich bin nicht ganz sicher. Und ich habe eigentlich erwartet, dass Jude Law Marvel ist. Und das war wohl so, dass das Skript durch mehrere verschiedene Versionen gegangen ist. Und ursprünglich war der auch mal Marvel. Und dann haben sie aber später dann diese andere Figur eingeführt und das Gender geswappt und haben eben Annette Bening zu einer weiblichen Marvel gemacht. Aber diese ganze Geschichte, also ich finde die Idee mit dem, dass sie auf der Erde ist als Kree und da an etwas forscht und eben die Skrull beschützen will vor ihrem eigenen Volk, finde ich interessante Voraussetzung. Und ich glaube, dass das weniger gut funktioniert hätte man das linear komplett von vorne bis hinten erzählt. Weil dann wäre nicht
so. Das wäre auch langweilig gewesen. Also das wäre so 0815 Kino. Exposition, Hauptteil, Schluss, so und Wendung und keine Ahnung. Wird sie eigentlich an irgendeiner Stelle Captain Marvel genannt?
Nee, kein einziges Mal.
Nee, ne? Also nee.
Das frage ich
damit auch, damit endet der Film, ne? Dass sie das ist, aber es wird nicht ausgesprochen. So.
Nee, genau. Und es gibt auch, um ehrlich zu sein, meiner Meinung nach, keinen richtigen Sinn, wenn man es tun würde. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber wenn ich mich richtig erinnere, wird, glaube ich, in Dark, dann wäre es in Man of Steel, Superman auch nicht Superman genannt. Mhm. Und in Wonder Woman wird Wonder Woman auch nie Wonder Woman genannt. Also, bei Captain Marvel hätte man es vielleicht noch irgendwie hinkriegen können, weil ich glaube, sie ist auch als Pilotin vom Rang her Captain. Sie wird im Film kein einziges Mal Captain Marvel genannt und sie ist eigentlich Carol Danvers und wird dann aber dann bei den Kree wird sie dann Viers genannt, weil das Einzige ist, was von ihrer Erkennungsmarke noch übrig ist. Die zweite Hälfte von ihrem Namen oder die letzten drei, vier Buchstaben. Wie gefällt dir denn das Ganze, dieses so ein bisschen Buddy-Cop-mäßige, diese Kumpelkomödie, dieses ungleiche Paar, das im langen Teil des Films, und das 90er-Jahre-Setting, ich finde, das ist was den Film
ein bisschen ausmacht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen. Ich habe das erste Mal so ein bisschen innerlich auch mich gefreut oder so ein bisschen innerlich gejubelt und auch Nostalgie-Flashes gehabt, als sie da, ich glaube, in dieser Telefonzelle steht und sie hat halt so links von sich so diese Smashing Pumpkins-Plakate.
Ja, und rechts irgendwo Busch. Ja, genau.
Und das ist schon sehr, sehr schön. Also,
ja.
Also auch wenn man so in den 90ern halt Jugendlicher oder Kind war, da fühlt man sich schon so ein bisschen geschmeichelt, oder?
Richtig, also, ja, genau. Also das ist es. Und das ist ein bisschen, man kann es platt nennen, aber ich fand es lustig und hat mir Spaß gemacht. Und ein größeres Entgegenkommen mir gegenüber hätte der Film kaum zeigen können, als dass sie fast den ganzen Film in einem Bootleg Nine Inch Nails T-Shirt rumläuft. Dem das Nine Inch Nails Logo auch authentisch falsch drauf ist, nämlich mit zu dünnem Rand. Das Einzige, was der Film noch sich noch mehr hätte an mich ranwanzen können, wäre, wenn in einer Kampfszene tatsächlich irgendwann mal auch ein Song von Nine Inch Nails gelaufen wäre. Aber stattdessen haben sie ja überwiegend 90er Jahre Pop- und Rockmusik mit Sängerinnen benutzt. Und das fand ich war auch schon ein bisschen sehr on the nose. Oder kommt nicht sogar Come As You Are drin vor? Weil das wäre, glaube ich, dann
die einzige Ausnahme. Come As You Are kommt an einer Stelle, ja. Und dann halt so Garbage. Also das fand ich schon, ich fand die Auswahl schon sehr toll auch.
Da fällt mir ein.
No Doubt.
Ja, aber auch hier I'm Just a Girl, ne, ist vielleicht auch ein bisschen on the nose.
Ja, also Nose ist so ein gutes Stichwort. Also ich fand es dann mit der Zeit ein bisschen zu aufdringlich, also ein bisschen zu dick aufgetragen und auch zu sehr so als Wink so, na, wie soll ich sagen? Also natürlich, um so die Leute zu als Service für die das feiern. Die sich an diese Zeit erinnern können, aber auch irgendwie, um das, glaube ich, einem jungen Publikum, was damit wahrscheinlich ja überhaupt nichts anfangen kann, wenn man jetzt irgendwie 12 ist oder so, da irgendwie denen zu zeigen, boah, guck mal, wie geil das früher war, so. Irgendwie da so eine Art von Kult draus zu machen, so wirklich alles so 90er von vorne bis hinten perfekt mit Schleife obendrauf so zu servieren. Also wie so ein Best-of, das waren die 90er. So. Und das finde ich dann ein bisschen billig auch.
Ich fand das jetzt aber nicht, also gut, er hat so Radio Shack, Blockbuster, dann ein Pappaufsteller von True Lies, auf den sie schießt und es hat so ein paar Sachen, die so, ja, aber ich finde das jetzt nicht so, dass das. Das hat mich jetzt weniger gestört, als was ich schon genannt habe mit dem Fake-Out, dass du immer wieder suggeriert bekommst, oh, jetzt gleich verliert Nick Fury sein Auge. und also das Allerdümmste war, und das hätten sie meiner Meinung nach einfach rauslassen sollen, war die Mid-Credit-Szene, in der Nick Fury an einem Schreibtisch sitzt, sein neues Glasauge bekommt und dann ein Foto von Carol Danvers sieht und sieht, dass ihr Callname bei der Air Force Avenger war und er deswegen dann die Avengers Avengers nennt.
Ja,
das war der ultimative Dünnpfiff, meiner Meinung nach. Das war wirklich unter dem Niveau des Films, meiner Meinung nach. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach anachronistischen Sachen und als ich die Songliste angeguckt habe, Celebrity Skin von Hole, das wer über den Abspann läuft, was ein cooler Song ist, ist von 1997 und der Film spielt 1995. Aber naja. Achso, noch kurz zu den anderen Querverbindungen. Also ich habe erzählt, mit welcher Gruppe ich drin war. Wir sind alle Comic-Leser und relativ Marvel-affin. Ich habe jetzt nicht das komplette Filmuniversum mehrfach gesehen. Und wir mussten auch auf der Rückfahrt, habe ich Sachen gegoogelt und nachgeguckt, so, oh, wie war das nochmal? Weil es kommen ja auch ein Infinity Stone drin vor, nämlich der Tesseract. Und das ist auch so ziemlich der bis jetzt schon am häufigsten vorkam in allen Filmen. Das ist
genau, das wäre auch nochmal eine Verständnisfrage gewesen, die ich habe. Wie das jetzt, was ist jetzt mit diesem Tesseract auf sich hat.
Also es ist einfach nur ein irgendwas Außerirdisches, das ungeheuer mächtig ist. In diesem Fall ist, glaube ich, im Comic ist es der Cosmic Cube, der Tesseract. Und das ist quasi, der ist für Veränderungen von Raum. Insofern ist es interessant oder passend, dass der Marvel-Charakter, also die Annette Bening, daran arbeitet, das für einen Antrieb zu benutzen, mit dem man über Lichtgeschwindigkeit fliegen kann. Weil man damit eben den Raum, also sich beamen kann sozusagen mit dem Ding. Aber dieser Gegenstand ist auch der MacGuffin oder das treibende Element im allerersten Captain America Film. Da haben die quasi Nazis von Hydra, angeführt vom Red Skull, haben diesen Tesseract. Und Und meines Wissens stürzt Captain, ich weiß nicht, ob Captain America da mit dem Ding zusammen abstürzt. Aber auf jeden Fall ist nicht so ganz klar, was mit dem Tesseract ist zwischen Captain America und dem ersten Thor-Film. Weil im ersten Thor-Film gibt es eine Abstandsszene, dass S.H.I.E.L.D., also die Organisation von Nick Fury, dieses Ding irgendwo eingelagert hat. Und im Avengers-Film spielt es eine Rolle, weil dann nämlich Loki den Tesseract erbeuten möchte. Und was dazwischen passiert ist, wie S.H.I.E.L.D. an den Tesseract gekommen ist, das war nicht ganz klar, wurde jetzt aber in diesem Film hier, jetzt wurde diese Lücke gefüllt.
Aber wie Marvel an den gekommen ist, weiß man nicht.
Ne? Nee. Also, keine Ahnung. Ich hätte aber auch die Info jetzt nicht gebraucht, weil jetzt so langsam, da wir jetzt schon Infinity War haben, müssten wir so langsam über die Infinity Stones so ein bisschen hinaus sein, weil die waren so lange irgendwie immer diese diese Plot-Mechanik Steine, so. Also das war so, ja, ein bisschen ermüdend.
Aber es ist ja auch, ein bisschen interessant, weil ich meine, bei Captain America haben die Nazis, das ist ja im Zweiten Weltkrieg, ne? Also das ist ja zeitlich bevor Marvel den hat. Also richtig. Dann nachdem...
Ich lese nochmal nach. Und zwar den Cosmic...
Ich meine, meine Hauptfrage ist ja eigentlich, da bin ich jetzt auch wieder schon so ein bisschen lost, weil es ja in dem Avengers, in dem Infinity War der Thanos, der sammelt ja diese Steine, ne?
Ja.
Und diesen blauen Stein hat er aber nicht.
Du meinst jetzt den Tesseract?
Diesen Tesseract.
Den hat er. Das ist der erste, den er bekommt im Film selber in Infinity War. Also. Das ist der, den hat zu dem Zeitpunkt dann wieder Loki und ist auf dem Schiff der Asgardians und als Thanos Thor Loki tötet, bekommt oder Loki gibt ihm den Stein, um Thor zu beschützen. Und,
okay, das wäre jetzt nämlich die entscheidende Frage gewesen. Ob jetzt dadurch, dass die Katze spuckt den Stein ja ganz am Schluss aus.
Ja, und so bekommt eben S.H.I.E.L.D. den Tesseract.
Nee, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass es vielleicht auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass dieser Tesseract ihnen hilft, die irgendwie in dem zweiten Teil von Infinity War, das ist damit jetzt irgendwie nochmal.
Also meine Theorie, was passieren wird in Infinity War, kann ich noch erzählen. Aber da gibt es ein paar schöne Theorien. Aber die komplette Story ist wohl, also der Tesseract, der im Comics Cosmic Cube heißt, wird wohl von Odin auf die Erde gebracht. Und in Captain America finden eben Hydra und Red Skull diesen Tesseract und werden dann eigentlich von Captain America besiegt. Und Howard Stark, der Vater von Tony Stark, nimmt ihn dann eigentlich an sich. Und dann muss er irgendwie von dem an Marvel gekommen sein. Allerdings, Howard Stark eben an die amerikanische Regierung, sodass dann die Air Force das hat und dann diese Wendy Lawson alias Marvel damit experimentieren kann.
Das kann gut sein.
Allerdings, ja. Der Film, der Stein kommt eben dann auch noch in Thor The Dark World. Das ist im zweiten Thor-Film, habe ich verwechselt gerade eben, wurde erwähnt. Und auch nochmal in Avengers Age of Ultron. Ach, das heißt ja. Nee, Moment. Nee, ich hab's verwechselt. In Avengers spielt er nämlich wieder eine Rolle, dann hat nämlich Loki klaut den dann von S.H.I.E.L.D. und eröffnet damit dann so ein Portal, mit der dann diese Chitauri, diese andere Alienrasse, auf die Erde kommt, um quasi versucht, die Erde zu erobern. Und im Film ist es so, dass der Stein darin der Space Stone ist. Ja, also wie gesagt, einer dieser sechs Infinity Stones. Aber den hat Thanos auch. Sonst hätte wär die Sammlung ja nicht komplett.
Aber gut, also bevor wir jetzt nochmal über Infinity War reden, können wir ja zu Captain Marvel eigentlich sagen. Also ich so abschließend nochmal, ich fand ihn schon sehr gut. Ich bin auch Fan von der von Brie Larson als Captain Marvel. Ich finde auch, dass sie schon auf jeden Fall vor allem so im letzten Drittel extrem empowernd auch war.
Genau, das finde ich macht's.
Oder auch schon vorher, einfach, dass sie so wirklich, sie läuft rum, sie guckt links, guckt rechts, sie ist so ziemlich in control so. Das ist einfach cool zu sehen. Also das macht richtig Spaß. Und auch dann die Freundschaft zu der alten Freundin, die dann wieder aufflammt, wie sie dann die ganze Sache mit den Skrull befriedet. Also sie ist schon quasi so die Fixerin dann auch am Schluss. Sie regelt das dann alles, ne? Mhm. Also, und sie übernimmt einfach auch. Also das fand ich somit die schönste Szene, wie sie gegen den Jude Law kämpft. Und dann wirklich einfach so einfach sagt, du ist mir doch egal, so was.
Ja, ich hab dir nichts zu beweisen.
Ich hab dir nichts zu beweisen, flieg doch weg da mit deiner komischen Kapsel und ich bin jetzt meine eigene Frau. So.
Ja, und das ist, finde ich, ja, auch ein sehr schöner Moment.
Das fand ich mega gut.
Ja. Was ich noch sagen muss, was mich überrascht hat und was ich einen schönen Kniff fand, der Darsteller, in Anführungsstrichen, des Bösewichts, also des Scheinbösewichts, ist nämlich Ben Mendelsohn. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Der hat in letzter Zeit so ziemlich überall alle Bösewichte spielen müssen. Und der spielt den Anführer von den Skrull. Und in einem netten Twist, also der hat mitgespielt in Dark Knight Rises, sehe ich gerade. Der hat in Ready Player One mitgespielt. Der war der Böse in Rogue One. Und hat auch in dem schlechten Robin Hood Reboot letztes Jahr oder dieses Jahr, Anfang des Jahres kam der in Deutschland raus, hat er auch wen Böses spielen dürfen. Da war der Sheriff of Nottingham. Hier ist er eben nur scheinbar der Bösewicht. Und ein netter kleiner Kniff ist, der ist seit 90% des Films in dieser Maske als Skrull, aber er ist auch der Chef von Nick Fury, weil er nämlich dessen Gestalt annimmt und da hat er keine Maske an, sondern ist tatsächlich Ben Mendelsohn. Und als ich das Plakat gesehen habe, Ben Mendelsohn spielt der spielt immer Bösewichte. Und dann habe ich ihn aber zum ersten Mal erst erkannt, als er dann eben in der Gestalt von Nick Furys Boss ist, aber Nick Fury direkt durchschaut, dass er das nicht sein kann. Da habe ich mir gedacht, das ist aber so nett. Und dann habe ich erst danach gemerkt, Moment mal, das ist ja der gleiche Schauspieler, nur dass er die Maske anhat, weil du halt die Stimme wiedererkennst dann. Und das muss ich sagen, war nett gemacht. Und der war auch richtig gut, finde ich. Das ist vor allen Dingen echt mal nicht einfach, unter so einer Gummimaske zu schauspielen. Ja.
Ja. Wobei ich da, also ich finde, das sah immer so ein bisschen lächerlich aus, diese Echsen-Gummimasken, das sah halt so schon so B-Movie-artig aus.
Es sah so Star Trek-mäßig aus, so Fernsehserie
da war ich jetzt nicht unbedingt so Fan von.
Ja, aber.
Also ich fand es ein bisschen unfreiwillig komisch auch halt eben.
Ja. Ich würde auch sagen, der Film lohnt sich nochmal anzusehen. Und ich fand es lustig, dass du direkt gesagt hast, ach, ich gucke mir den nochmal auf Englisch an. Aber das ist ja jetzt vielleicht auch eher so sozialen Verpflichtungen geschuldet, als dass du jetzt sagst, oh, der ist so gut, den muss ich nochmal im Kino sehen. Aber weil das
jetzt bei dem Film. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht machen, wenn ich ihn jetzt. Also ich mache es auch schon, weil ich ihn gerne nochmal angucke.
Ja. Also du hast nichts dagegen, ihn nochmal zu sehen. Hast du ihn in 2D oder in 3D gesehen?
Nee, in 2D.
Ja, also weil ich habe ihn zwar auf Englisch, aber er lief dann nur in 3D. Ich kann sagen, okay, es hat mich nicht gestört, aber ich hätte ihn lieber in 2D gesehen. Es ist immer aber so, wenn ich Filme in 3D sehe. Das Beste, was ich sagen kann, ist, wenn es mich nicht stört. Also bei Doctor Strange war es auch nicht uninteressant, aber auch da habe ich den Film in 2D auch genossen. Dann war das schon unsere Unterhaltung über Captain Marvel.
Das war über Pop Folge 59. In der nächsten Folge, die voraussichtlich am 14.04. Erscheinen wird, besprechen wir den Oscar-prämierten und nominierten Film Weiß von Adam McKay, also das Biopic über den Vizepräsidenten Dick Cheney. Ja,
vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.